Ja, hi, erstmal danke für die Einladung. Wer bin ich? Was mache ich? Mir gehört die Creator Group. Ich bin 28 Jahre alt. Creator Group sind insgesamt mehr als 9 Firmen, über 160 Mitarbeiter weltweit. Und das mache ich. Und darunter sind Marketing, AdTech, Fintech, E-Learning-Firmen wie CoopMember, CoopCard, Marketing MBA. Und englischsprachig ist Hauptsprache in allen Firmen und aus über 40 Nationen insgesamt. Und ja, das mache ich.
Weißt du, ich habe mir ein paar Interviews von dir reingezogen, bevor ich jetzt dieses Ding hier vorbereitet habe. Und eine Sache, die rausgestochen ist, du hast gesagt, Copecard macht neunstellig, was ich sehr, sehr inspirierend fand in deinem Alter. Was war dein Werdegang? Also wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, okay, ich interessiere mich für Unternehmertum, ich interessiere mich für Marketing, ich will etwas aufbauen, was groß ist.
Ja, hat damit angefangen, vor etwas mehr als 10 Jahren, damals für Stundenwoche gelesen. Und das ist halt so den Startpunkt, oder der Startpunkt, ich wollte Unternehmer sein oder was Eigenes machen, kam schon ein bisschen früher, aber ich habe das Buch gelesen und dachte, okay, klingt alles möglich, klingt alles possible, let's go. Und habe dann angefangen und ich wollte ursprünglich, dachte dann, okay, was macht mir Spaß? Was macht mir Spaß? Ich gehe ins Gym, ja. Dann geguckt, okay, Fitnessbekleidung, ist etwas für mich, glaube ich, und war halt kreativ und war schon immer kreativ und habe dann Designs gemacht, Fitnessbekleidung, Fitnessdesigns und selber designt, aus China importiert, aus der gleichen Fabrik damals von Gymshark und dann über einen Online-Shop verkauft. Aber 4 Stunden Woche sagt, alles, was nicht deine Kernkompetenz ist, das gibst du ab und das habe ich gemacht und dazu gehörte damals auch Marketing. Also ich habe halt alles selber gemacht, aber Marketing nicht. Habe dann eine Marketingagentur geheiert, die sehr teuer war und die hat dann mein Geld genommen, mir ein neues Logo designt, einen Flyer in die Hand gedrückt und hat gesagt, verteile diese Flyer doch in Hamburg, in der Mönckebergstraße, das ist die Haupteinkaufsmeile. Und das haben wir dann mit Freunden gemacht, nur um am Ende des Tages dann die Flyer auf dem Boden zu sehen. Keine einzigen Sales im Online-Shop damals gemacht, weil keiner, oder es gab damals nicht wirklich Agenturen, die sich mit Conversion-Optimierung ausgekannt haben. Ja, die ersten haben damals so angefangen, aber waren ganz, ganz wenige. Also ganz, ganz wenige und die Großen, es gab keine Großen so wirklich. Und das hat mich frustriert und hab mir gedacht, so, ey, eigentlich dieser Skill Marketing ist extrem wertvoll, wenn man den gemeistert hat und kann dir auch für den Rest deines Lebens Mehrwert einbringen. So. Und obwohl ich da nicht für Marketing begeistert war am Anfang und das eigentlich abgeben wollte, war ich dann ehrgeizig. Ich war etwas frustriert, das hat dann auch geholfen. Und ich habe mich dann dem Marketing gewidmet, die nächsten Jahre, auch bis heute noch. Und habe dann angefangen, Marketing zu meistern, ja.
Gab es irgendeine Inspiration, die du dir reingezogen hast? Irgendwas, wo du dir gesagt hast, okay, von dem will ich lernen? Oder war das einfach so, dass du dir das Wissen überall hergeschnappt hast?
Ich habe ganz ehrlich, ich habe Google genommen. Weil erstens habe ich damals, ich habe mit 0 Euro angefangen, oder was heißt mit 0 Euro, aber ich hatte halt mein Start, ich habe als Jugendlicher habe ich als Gärtner gearbeitet, unter anderem, und habe noch ein paar andere Nebenjobs gemacht. Alles, was du halt machst, wenn du noch keine 18 bist und irgendwie Geld verdienen willst, habe ich gemacht. Habe mir damit mein Startkapital zusammengearbeitet, habe damit dann die Klamotten gestartet und habe dann aus dem Profit dann den Rest gebaut. Ja, wenn Ressourcen begrenzt sind, dann fängt es halt an mit Google. Das habe ich gemacht. Ich hab angefangen zu googeln. Ich habe erstmal angefangen mit Optimization, also Conversion-Optimierung für Online-Shops. Habe danach weitergemacht mit SEO. Habe damals von den Fitness-Blog, den ich hatte, auf 200.000 Besucher gemacht. Und dann über E-Mail-Marketing und dann relativ schnell in Ads und Step by Step und nebenbei halt die psychologischen Konzepte von Marketing und alles drum und dran. Also, und das war nicht nur so nebenbei, sondern das war Fulltime. Also ich habe gearbeitet, alles, was ich gelernt habe, habe ich irgendwie versucht, direkt zu implementieren. Speed of Implementation, einer meiner Mantras immer noch heute, einer wichtigsten Values. Ja, das habe ich dann gemacht. Und wie ein Besessener halt, ne? Weil ich habe, wenn ich etwas will, dann mache ich es auch komplett. und ohne Wenn und Aber. Und habe dann jeden Tag mindestens 8 bis 10 Stunden daran gearbeitet. Nicht mehr, nicht weniger.
Was mir gerade einfällt, Niki, ich bin mit dem gut befreundet. Hast du das damals mit ihm gemacht? Weil der ist ja auch in die Richtung gegangen, ganz am Anfang.
Nikita Udovichenko meinst du?
Ja.
Niki Bra. Nee, habe ich nicht, aber Nikita und ich haben uns vor 11 Jahren kennengelernt. Wir hatten da die ganze Zeit auch schon Kontakt und so weiter und so fort, aber nee, Nikita hatte damals sein, Nikita hat da auch unterschiedliche Sachen gemacht, Fitness und so und Studentennachhilfe und so, etc. pp. Und hatte dann auch so die These Collection an Stringern und so. Aber ich hatte das ein bisschen anders so, aber das also war nicht mit ihm.
Okay. Gut, du hast ja gesagt, das hast du in einem Interview gesagt, dass Ehrgeiz und Frust eine sehr, sehr tödliche Kombination war, die dich dazu gebracht hat, dass du einfach besser werden wolltest im Marketing. Diese Motivation, die du hattest, war das so ein Grundrauschen, was in dir war, was dich dauerhaft gepusht hat, oder war es einfach deiner Meinung nach Disziplin, dass du einfach jeden Tag dich hingesetzt hast und von morgens bis abends nichts anderes gemacht hast?
Ah, beides. Ich meine, als Jugendlicher, ich hatte nicht so wirklich Bock auf Schule, aber ich hatte, ich, ehrlich gesagt, war ich ziemlich faul, weil ich hatte halt nicht den Sinn verstanden für die meisten Dinge, die zu lernen. Wofür brauche ich eh nicht später so. In der Retro, früher waren alle, oder haben die Lehrer gesagt, ja, wirst du noch bereuen. Aber auf der anderen Seite, in der Retroperspektive sagen heute
Hast du es
alle,
bereut? Hast du es bereut bis jetzt?
auf gar keinen Fall habe ich es bereut. Auf jeden Fall, ich habe mir damals, ich muss sagen, ich war damals ziemlich smart, weil ich mir eine Menge Arbeit gespart, to be honest. Nonsense. Aber heutzutage, also sagt ihr, sind wir alle uns einer Meinung, dass das meiste, was wir in der Schule lernen, kompletter Nonsense ist, weil es einfach keine praktikable Anwendung in der realen Welt findet. Es sei denn, okay, du willst in irgendwelche anderen Berufe reingehen oder du willst Mathematiker werden oder Ingenieur, okay. Aber ich denke, auch das kann man smarter machen in diesem Schulsystem, was mittlerweile 150 Jahre alt ist. Anyway, ich war kein guter Schüler und aber die Sachen, die mich begeistert haben, wo ich Interesse habe, die konnte ich hatte nicht die Schwierigkeit zu lernen für etwas, was mich interessiert. Ich hatte nur die Schwierigkeit für etwas zu lernen, wo ich einfach keinen Sinn drin gesehen habe, zum Verzweifeln meiner Lehrer damals, weil ich war so das Nonplusultra vom sturen Schüler, den du nicht überzeugen konntest. Und dann, ja, hat auch eine schlechte Note oder so, hat mich relativ wenig gejuckt dann so. Aber zum Beispiel so Sachen wie Geschichte oder was hatten wir noch? Erdkunde, ich war dann irgendwann auf dem Wirtschaftsgymnasium, BWL und so, Rechtslehre, solche Sachen, Sachen, die mich, wie gesagt, interessiert haben, da hatte ich gar keine Probleme. Sachen, die mich nicht interessiert haben, wie zum Beispiel Mathe. Ich hätte Mathe-Abi gemacht mit 2 Punkten. Ich habe mir ausgerechnet, ich brauchte nur einen Punkt, um zu bestehen, weil die anderen Fächer haben es getragen, aber Deutsch zum Beispiel, dass ich 12 Punkte dann, und das habe ich dann ausgerechnet, Mathe brauchte ich nur einen Punkt, ich habe letztendlich 2 Punkte dann tatsächlich sogar erreicht.
Ich
Und
hätte
ja.
niemals gedacht, ich hätte, ohne Scheiß, ich hätte niemals gedacht, dass du sagst, ich war schlecht in Mathe. Weil,
Ich
wenn ihr.
meine, ich war nicht schlecht in Mathe. Ich bin, glaube ich, einer der schnellsten Kopfrechner, die ich kenne in meinem Umfeld. Gibt nicht viele Leute, die, also ich habe, treffe sehr wenig Leute, sagen wir mal, oder mein Film oder so. Bin ziemlich gut, was praktikables Mathe anwenden geht. Aber wenn es um Geometrie oder Algebra geht, habe ich bis heute nicht verstanden, ganz ehrlich, ja.
Sagst du, ich habe ein Mathe-Studium damals gemacht. Es kann nicht unnötiger sein. Okay, lass uns den Switch machen zu Marketing. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Was heißt Marketing für dich?
Naja, Marketing heißt, was heißt Marketing für mich? Marketing ist ein Kommunikationsmittel natürlich, oder ist Kommunikation, die richtige Kommunikation, Unternehmenskommunikation und Ausrichtung darauf. Das wäre vielleicht der fachliche Begriff. Für mich ist Marketing Wachstum, ja. Und Marketing ist für mich auch Innovation. Warum? Weil du kannst mit Marketing kannst du Wert erzeugen oder mit Marketing erzeugst du Wert. Wert in der Wahrnehmung. Und du kannst genauso, oder wenn du Wert schaffst, dann schaffst du auch Bedeutung. Ja? Und weil du kannst durch die Verwendung von Wörtern, durch die Verwendung von Design, erzeugst Emotionen und Emotionen verändern das Verhalten. Und kannst eine Dienstleistung, ein Produkt 10-mal angenehmer machen durch Marketing als auch durch Technologie. Aber durch Marketing ist es oftmals einfacher, weil mit Technologie brauchst du Ingenieure, die sich darüber Gedanken machen, wie sie Dinge optimieren. Währenddessen mit Marketing geht es darum, okay, Zielgruppenverständnis, wer ist meine Zielgruppe und was hält ihn nachts wach, was ist deren Problem? Und ich meine, es wird schwierig, heutzutage einen Zug schneller fahren zu lassen, 10-mal schneller fahren zu lassen. Aber es ist definitiv möglich, die Zugfahrt zehnmal angenehmer zu machen. So.
Ich sehe es folgendermaßen. Du hast mehrere Vehikel, die du benutzen kannst, um etwas zu erreichen. Sagen wir, du willst ein großes Unternehmen aufbauen. Würdest du sagen, dass es dann smarter wäre, komplett in die Marketing-Schiene zu gehen oder dass es smarter wäre, in die IT-Branche zu gehen, in die Technik zu gehen? Also was hat mehr Leverage? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe die Frage. Wenn du selbstständiger bist, also die Frage lässt sich nur korrekt beantworten, also auf den Weg, wo du hinaus willst, als Selbstständiger. Weil du kannst, also zum Beispiel mit digitalem Marketing kannst du oder konntest du, hattest du einen hohen Leverage. Der ist über die Zeit jetzt gefallen, weil die Technologie mehr und mehr Leuten accessible gemacht worden ist und je mehr Leute Zugang zu der Technologie haben, desto höher sind deine diminishing returns, also deine Returns, die du bekommst, die werden weniger. Aber Fakt ist, wenn du ein großes Unternehmen aufbauen willst, dann ist Marketing ist Marketing, du brauchst Marketing, ohne Marketing geht es nicht. Aber auf der anderen Seite, du brauchst das andere genauso. Du brauchst gute Führungskräfte, du brauchst eine gute Kultur, du brauchst gute Systeme und Prozesse, weil wenn das nicht nachzieht, dann bringt dir das beste Marketing nichts, weil du musst dann deine Prozesse, du musst deine Mitarbeiter, du musst alles nachziehen, weil ansonsten kannst du dich nicht entwickeln. Ne? Ansonsten bleibst du halt einfach klein.
Was würdest du sagen, sind die größten Fehler, wenn du schon über Kultur redest, wenn du darüber redest, dass man eine gute Führungskraft sein muss? Was sind die größten Probleme, die du siehst bei anderen?
Als Führungskraft Marketing oder Führungskraft allgemein oder
Als Führungskraft allgemein. Wir können später das ganz spezifischer machen, aber es geht eher grundsätzlich.
okay, also wir reden jetzt über Führung. Wenn es um Führung geht, die größten Führungsfehler ist erstmal, dass du ein schwacher Leader bist, ja. Bedeutet, du übernimmst keine klare Verantwortung. Der Fisch stinkt immer vom Kopf und als Führungskraft musst du es gibt schwache Führung, es gibt starke Führung. Du musst ein starker Leader sein. Du kannst nicht erwarten, dass du irgendwie salopp gesagt eine Pussy sein kannst und gut führen. Ja? Du musst, egal ob Mann oder Frau bist, das ist völlig egal, unabhängig vom Geschlecht, aber du musst Verantwortung übernehmen können. Erstens. Und zweitens, Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, dass du dir die richtigen Fragen stellst als Führungskraft. Viele neue Führungskräfte oder Junior-Führungskräfte zum Beispiel machen oft den Führungsfehler, dass sie denken, dass nur weil sie jetzt den Titel haben, dass ihr Team ihnen zuarbeitet, dass ihr quasi, dass sie die Aufgaben einfach wegdelegieren können an ihr Team. Und ihr Team übernimmt diese Aufgaben einfach. Wobei dein Fakt oder deine Hauptaufgabe als Führungskraft ist, dass du dein Team ausstattest mit den und dafür sorgst, dass das richtige Environment, das richtige Umfeld für dein Team vorhanden ist. Und das Umfeld bedeutet halt, dass sie die richtigen Ressourcen zur Verfügung haben, ja, dass sie Zugriff auf Tools haben vielleicht, dass sie Knowledge haben, dass sie ausgestattet sind mit den richtigen Skills. Und du musst als Führungskraft wissen, okay, was sind die Stärken, was sind die Schwächen von meinem Team? Genauso wie ein Fußballcoach, der muss ja wissen, okay, wer ist stark im Sturm und wer ist stark in der Verteidigung. Du setzt keinen Verteidiger in den Sturm. Aber was viele Junior-Führungskräfte machen, ist zum Beispiel, dass sie sich gar nicht darüber Gedanken machen, wer sitzt wo auf der besten Position, oder dass zum Beispiel die Person in der falschen Position ist, oder dass sie die Leute nicht ins Training schicken. Kontinuierliches Training, Weiterbildung für dein Team, für deine Kultur, das Upleveln, das Upskillen von den Mitarbeitern ist extrem, extrem wichtig. Auch hier nochmal die Analogie zum Fußballcoach. Der Fußballcoach, die trainieren viermal, fünfmal die Woche. Aber wie oft werden Mitarbeiter trainiert in dem Unternehmen? Und die Antwort ist oftmals in 90% der Fälle viel zu wenig oder sogar gar nicht. So, das heißt, eine gute Führungskraft sorgt dafür, dass das Team up to date ist, dass Trainings gemacht werden, dass die Leute weitergebildet werden. So, selbst wenn und natürlich das System und Prozesse, das standardisierte Arbeitsabläufe laufen, dass es klare Dokumentation gibt. Aber wie gesagt, darüber hinaus das Training, weil Menschen wollen sich auch weiterentwickeln, Menschen wollen auch eine gewisse Wertschätzung haben, und Training ist zum Beispiel ein Punkt, was super wichtig sein sollte in der Kultur, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt, weil dann das andere ist natürlich auch Zielvorgaben, klare Zielvorgaben. Ein weiterer Führungsfehler ist zum Beispiel, dass man nicht darüber, dass man seine Mitarbeiter nicht einbezieht in das große Ganze, dass man keine KPIs hat zum Tracken, sondern sagt, okay, wir wollen das und das erreichen, jetzt macht mal, ohne dem Team eigentlich die richtigen KPIs an die Hand zu geben und zu sagen oder zu zeigen, wo stehen wir gerade, wie kommen wir dahin, das sind die KPIs und das müssen wir erreichen. So. Und zu gucken auch, wie kann ich einzelne Teammitglieder eigentlich unterstützen, dass sie besser werden in ihrer Rolle. Ja, das ist auch ein Hauptjob einer Führungskraft, zu gucken, okay, wie werden diese Personen besser? Mit ihnen einen Plan besprechen. Das ist das, was ich von dir erwarte. Da müssen wir hinkommen. So, das macht alles eine gute Führungskraft aus. Und das, was eine schlechte Führungskraft ausmacht, ist, dass sie entweder das gar nicht tut oder das Gegenteil davon. Viele Führungskräfte, ich gebe mal die andere Analogie, viele Führungskräfte, oder wenn wir zurückdenken an die Armee, ja, Kavallerie auf Pferden, ja, so, und du bist ein Bataillonsführer. So, und du gehst in den Krieg. Wer ist dafür verantwortlich, dass an dem Tag, du hast 1000 Mann unter dir, und dir auf als bist Anführer der Kavallerie. Solltest du reiten können? Wahrscheinlich. So. Und die Leute, die unter dir sind, erstens, wer ist dafür verantwortlich, dass sie ein Pferd haben? Wer ist dafür verantwortlich, dass sie eine Waffe haben? Wer ist dafür verantwortlich, dass sie mit dieser Waffe umgehen können, ja? Okay, die haben ein Pferd, ja? Die haben eine Waffe, die können mit der Waffe umgehen. Dann ist es noch dafür, dass sie miteinander als Team agieren können, dass verschiedene Reitergruppen gehen können, dass welche von links angreifen, andere von rechts. Wer ist dafür verantwortlich, dass das alle, dass deine Soldaten das können? Du oder sie selber? Müssen sie selber ihre Waffen mitbringen? So. Und die Antwort in der effizienten Armee ist dafür der Anführer zuständig. Ja? Die höchste Position. So. Und dann gibt es da untergeordnete Offiziere, Arbeitsteilung etc. pp. Aber die höchste Position ist verantwortlich. So. Und genauso ist das auch in einem Unternehmen. Wer ist für was verantwortlich? Und du bist als Führungskraft dafür verantwortlich, dass deine Leute ausreichend equipped sind. Ja. Zum Pferd, dass sie das Training erhalten, wie sie reiten, dass sie die richtigen Tools haben, die Waffe, dass sie damit umgehen können und dass sie auch im Team zusammen agieren können. Dass sie wissen, wer hat wessen Stärke und wer hat wessen Schwäche. Reicht dir das als Antwort?
Ja. Wenn wir über Führungskraft reden, eigentlich wollte ich noch ein bisschen was zu Marketing sagen, aber dann kommen wir einfach später wieder dazu. Wenn es um Führungskraft geht, also wie war das bei dir? Weil du erzählst sehr oft in irgendwelchen Speeches, also du gibst das Beispiel, schau, dein Unternehmen ist eine direkte Repräsentation deines Charakters. Und die Charakterdefizite, die du jetzt gerade hast, die werden sich im Unternehmen zeigen. Wie war das bei dir ganz am Anfang? Du hast ja als Selbstständiger angefangen und an einem Punkt musstest du ja eine Führungskraft werden oder musstest du Leute einstellen, die gute Führungskräfte sind, damit es zu einem Unternehmen, also du hast ja über 100 Leute bei dir. Die kannst du nicht alle alleine managen. Wie war das bei dir? Was für Reibungspunkte sind da aufgekommen? Was für Schwierigkeiten hattest du?
Naja, du musst dich halt zu der Person entwickeln. Ne? Du bist halt die ganze Zeit deswegen sag ich halt, die unternehmerische Reise ist nichts anderes als ein ständiger Iterationsprozess von deiner Persönlichkeit, weil du musst halt neu, Sachen lernen und entlernen, um halt zu dieser Persönlichkeit zu werden. So. For example, also als Beispiel, vor 4, 5 Jahren war ich mehr fokussiert auf andere Sachen. Also war der Fokus auf andere Sachen und die mentale Kapazität war halt fokussiert auf andere Dinge. So. Wo ich zum Beispiel in einigen Bereichen operativ viel mehr involviert war. Das musst du dann halt abgeben. Dafür musst du die richtigen Leute finden, ausbilden, trainieren, equippen, sorgen dafür, dass sie die richtigen Ressourcen haben, motivieren. Und was dir dann Kapazitäten schafft, wenn du das abgegeben hast, was Neues dazuzunehmen, was Neues hier oben reinzuführen. Ja? Und das dann wieder weiterzugeben. Gibst wieder was ab, nimmst du was Neues, füllst es ein. So ist es eigentlich.
Also du bist mit Baby-Steps daran gegangen letztendlich.
Was heißt Baby-Steps? Also Baby-Steps nicht. Ich würde sagen, definitiv nicht Baby-Steps. Ich habe oftmals große Entscheidungen getroffen auch große Steps auf einmal gemacht. Mhm. So, das ist halt alles eine Frage von Kapazität, Mut, Willenskraft und Disziplin. Ne?
Okay. Lass uns ganz kurz zu dem Marketing-Aspekt zurückgehen. Und zwar hast du auch oft in deinen Interviews über negatives Branding geredet. Und du hast gesagt, es ist absolut dämlich, Dinge zu stehlen. Ein Beispiel davon war die Baulig-Werbung, die letztens gestohlen wurde. Direkt kopiert wurde 1:1 und das hat mich witzigerweise an ein Zitat erinnert, welches Ty Lopez immer wieder von sich gibt. Good artists copy, great artists steal. Und natürlich macht es Sinn, ne, dass man die Werbung nicht 1:1 kopieren sollte, dass man sich vielleicht inspirieren sollte. Was hältst du von diesem Zitat in Bezug auf Marketing grundsätzlich?
Ja, ich meine, Zitate werden gerne genommen und gerade wenn sie halt den Kontext unterstützen, ich meine, das ist halt ein Bias, du nimmst halt gerne das, was halt irgendwie deine Tat oder so unterstützt oder deine aktuelle Situation. Und wenn das irgendjemand Berühmtes gemacht hat, dann gibt es natürlich mehr Credibility etc. pp. Mhm. Aber es ist halt für großartiges Marketing ist dieser Satz der größte Nonsens überhaupt. Weil nothing works twice, ja. Also keine Big Idea funktioniert zweimal genau gleich gut, so. Das heißt, du wirst immer average, immer Durchschnitt sein, wenn du eine großartige Idee 1:1 kopierst oder klaust, übernimmst. Du kriegst Resultate, ganz klar. Aber du kriegst nicht die Resultate, die du eigentlich haben willst. Und vor allen Dingen, du spielst mit dem Risiko, absolut als Nummer 2 zu gelten in einem größeren Markt oder du entwickelst halt niemals eine eigene Identität. Das hat zum Beispiel seinen Grund, warum Apple Nummer 1 ist, weil Apple nicht kopiert, ja. Also, würde Apple kopieren, stell mir vor, Apple würde auf einmal Marketingkampagnen von McDonald's oder so kopieren. Du siehst irgendwie beim Super Bowl fast zweimal die gleiche Ads. Was hat das für ein Brand-Image auf einmal darauf, ja? Wofür? Wenn du das richtige Produkt hast, das ist halt ja auch ein Standard. Welchen Standard hast du halt, ne? Und da sind wir wieder in deinem Unternehmen ist eine Extension deiner Persönlichkeit. Ja? Welcher Standard hat die Person dahinter? Mhm. Und jemand, der es kopiert, weißt du, ist ein lower Standard, weil die Person will Geld machen und fertig, that's it. Mir macht keinen großen Impact, ist wack. Ist nicht mal in der Lage, vernünftige Systeme zu entwickeln, oder ein vernünftiges System innerhalb der Organisation zu schaffen, wo kreative Ideen entstehen. AKA ein Kreativdepartment oder ja. Die richtige Person sich einzustellen, die vielleicht genau das bringen könnte. Sie hat sich nicht mal die Mühe gemacht, die richtige Person zu finden. Nein, diese Person will es sich einfach machen, so. Bestehende Dinge übernehmen. Ich meine, es ist wichtig zu lernen, da gibt es auch die Nuance, zu unterscheiden zwischen copy what works, ja. Man muss nicht alles komplett neu erfinden, aber Marketing-Ideen zu kopieren sind halt ein schneller Weg in die Durchschnittlichkeit, sagen wir es mal so.
Wenn wir darüber reden, in die Durchschnittlichkeit zu kommen, indem du eben Dinge kopierst, dann würdest du sagen, es gibt eine Formel, oder würdest du sagen, es gibt irgendwas, was ähnlich ist, um eine gute Marketingkampagne zu gestalten? Irgendwas zu machen, was vorher noch nicht da war? Weil es ist ja eine Zusammensetzung aus mehreren kleineren Dingen, mehreren verschiedenen Sachen.
Klar gibt es, was heißt eine Formel? Es gibt in dem Sinne keine Formel. Es gibt definitiv gewisse Dinge und Prozesse, die du halt machen kannst, um eine große oder eine gute Marketingkampagne zu erstellen. Aber genau das ist der Punkt. Eine großartige Ideen kommen nicht über irgendeine Formel oder die so einfach so generierst, sondern großartige Ideen kommen daher, dass du resourceful bist, ja, dass du dir Input anguckst aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Industrien, aus verschiedenen Märkten, verschiedene Produkte, dass du weißt, was in der Welt passiert, und je mehr du dir Dinge anguckst, je mehr du resourceful bist, desto mehr Punkte siehst du quasi im Universum. Das ist so, als würdest du auf einmal nicht 10 Sterne am Himmel sehen, sondern du siehst auf einmal, hey, oder du bist in der Stadt und Licht ist da, ja, und du siehst nur 10 Sterne am Himmel, dann gehst du aufs Land, auf einmal siehst du 10.000, und das ist genauso, bloß am Ende des Tages, dass du siehst 10.000 Sterne und du kannst viel mehr Linien miteinander verknüpfen. Genau das ist Resourcefulness. Je reicher du an Ressourcen bist, mal das deutsche Wort zu nehmen, desto mehr kannst du diese Punkte verknüpfen, ja? Desto mehr Linien kannst du ziehen. Du weißt bloß nicht, welche Linien sollst du jetzt ziehen. So, und das ist halt das Spannende, das ist das für dich. Was willst du in die Welt packen? Also, und daher ist die Frage als großartiger Marketer, was willst du in dieser Welt sehen? Was für einen positiven Impact willst du haben? Nur so erstellst du authentische, grandiose Kampagnen, ja? Weil jede Kampagne kommuniziert halt etwas von dir selber. Und wenn man eine großartige Kampagne sieht, dann merkt man, okay, alles klar, da ist irgendetwas dahinter, was Bedeutung hat. So. Und das ist wie ein Kunstwerk von einem Künstler letztendlich. Das ist deine DNA da drin. Ne? Das kann keiner kopieren. Also die Leute können es selbst kopieren, aber es fühlt sich da nicht authentisch an. Es würde nicht zum Brand passen. So. Mhm. Und es ist halt wie ein Kunstwerk, ja. Etwas, was der Künstler malt, er sieht etwas und das macht dann dieses Gemälde rein oder in diese Kunst. Etwas, was hier oben, weil Kunst ist nichts anderes, oder Kunst ist halt eine Sprache, die wir alle, die resoniert mit denjenigen, entweder siehst du etwas in einem Kunstwerk oder nicht. In dem Moment, wo du etwas siehst im Kunstwerk, resonierst du mit dieser Person, die es gemalt hat. Das heißt, du verstehst die Sprache. Ja. Wenn du ein Kunstwerk nicht verstehst, dann resonierst du nicht mit dem Künstler. Du verstehst nicht seine Sprache. Aber um es zu verstehen, aber wenn du es verstehst, dann weißt du, dein Gehirn ist genauso fucked up wie das von dem Künstler. Ja? So. Mhm. Das ist das Spannende. So. Und genauso ist es mit großartigen Kampagnen auch. Bloß das Unterschied ist, dass der Marketer mit der Zielgruppe resoniert hat, mit einer gesamten Zielgruppe, weil eine Kampagne sieht man oftmals mehr als die meisten Kunstwerke. Ja? Digitale Kampagnen zum Beispiel sehen ja 10.000, 100.000 von Menschen. Und wenn die Kampagne funktioniert, dann resoniert er mit dieser Zielgruppe.
Wir reden ja jetzt gerade sehr stark über Fremdwahrnehmung. Und ich wollte einige Beispiele hier in den Raum werfen. Nehmen wir beispielsweise Andrew Tate. Der ist ja in den letzten Wochen und Monaten komplett aufgeploppt, überall auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Wenn du an Leute wie ihn denkst, Dan Bilzerian, Tai Lopez, Cardone, Bette David, wie auch immer, die Leute, die eben bekannt sind, vor allem im amerikanischen Raum, dann hast du ja eine direkte Assoziation mit denen. Ne? Bei Cardone hast du 10x, bei Tai Lopez ist es das Knowledge-Ding und so weiter und so fort. Die haben ja über die Jahre so eine Art Mere-Exposure-Effekt auf die Personen gehabt, so dass man ein festes Bild von denen bekommt und dass man sagt, ah ja, okay, das ist der 10x-Typ, ah okay, das ist der Wissenstyp, das ist der Typ, das ist der Typ. Was denkst du, ist wichtig, um sowas zu schaffen? Um so einen Effekt zu schaffen?
Signaling, ja. Signaling and Counter-Signaling im Englischen. Also was für Signale sendest du aus und was für Counter-Signaling? Also lass mich mal kurz erklären. Und zwar Grant Cardone als 18-Jähriger, oder wenn Grant Cardone nicht 60 wäre, sondern 18, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, ja. Grant Cardone damals, ich weiß noch, 2015, ist ja, der hat sich ja schon ein paar Jahre lang versucht, 2012, 2013, 14 so. Aber er war der erste Millionär quasi, der sich hier, oder der ein Privatjet hatte, der ihm gehörte, wo er nachweisen konnte, das ist seiner. Und der Advice aus dem Privatjet gegeben hat quasi. So. Davor hast du halt nur von irgendwelchen Leuten gehört, die halt irgendwelche Autos hatten oder so. Er war der Erste, der halt mit einem Privatjet quasi geflext hat. Also das gab ihm halt die Believability. So. Das gab ihm den Status. Also Statussymbole sind ja etwas, wonach wir gucken. Plus, sein Signal war, er hatte zum Beispiel, er war alt oder er ist älter als der Durchschnitt, ja. War, ich glaube, Mitte 50 damals oder so. Anfang 50, Mitte 50. Das graue Haare gibt ihm Believability, ja. So, Sicherheit, dass wir vertrauen können, der weiß, wovon er was sagt, der ist nicht, er ist seit gestern da, hatte Unternehmen, etc. pp. Und das hat ihm halt geholfen, wahrgenommen zu werden, herauszustechen aus der Masse. So, ja. Genau das Gleiche, Andrew Tate. Was hat Andrew Tate gemacht? Hat sich einen Bugatti gekauft. Ja. Auch Status hier wiederum. Andrew Tate war vor auch lange aktiv und hatte auch vorher schon ein paar Autos, Lamborghini und Aston Martin und so weiter und so fort. Aber das haben halt auch viele Leute. Und gerade bei so Personenmarken, bei Tai Lopez war es zum Beispiel, dass er einen Fuhrpark hatte und auch eine fette Mansion. Ja, also all diese Personenmarken, von du gerade eben gesprochen haben, was in gerade auch dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene, du fällst immer auf durch gewisse Statussymbole halt. So.
Dazu hätte ich eine Frage, eine ziemlich egoistische Frage. Bei mir ist der Angebotssatz, ich helfe dir dabei, der begehrte Mann zu sein, der du immer sein wolltest. Und auf meinem Instagram hast du halt eigentlich puren Social Proof. Weißt du? Und da sind Frauen und so weiter und so fort. Und das benutze ich als Statussymbol, um eben mein Marketing zu machen. So. Jetzt haben wir eine Differenzierung zwischen den Statussymbolen, die materialistisch sind, und den Statussymbolen, die du eben durch Social Proof bekommst, einfach durch Menschen bekommst. Denkst du, dass das eine mehr Wert hat als das andere, oder ist es ein Zusammenspiel aus beidem? Wie würdest du das sehen?
Was meinst du mit Mehrwert oder Zusammenspiel? Gib mir noch ein
Ich
Beispiel.
meine, zum Beispiel, ich habe auf einem Bild zwei, drei Frauen, die mit mir, weiß ich nicht, wir spielen irgendwelche Karten oder sonst was, und die zeigen Compliance zu mir. Das wäre in dem Fall
Ja.
Social Proof, dass ich mit diesem Kaliber von Frauen zu tun habe und dass
Was
sie
ist
Compliance geben.
Compliance?
Dass sie,
Dass sie mit dir sitzen da und nicht wegrennen oder was?
zum Beispiel, dass sie mit mir da sitzen, aber dass sie genauso auch Spaß haben, dass sie genauso auch dort sein wollen. So, das heißt, ich
Ja.
kommuniziere ja damit ein Bild nach außen. Und es ist
Okay.
Status, aber eben durch Menschen, eben durch Social Proof, anstatt durch ein materielles Gut. So, meine Frage ist jetzt, würdest du sagen, das eine ist stärker, also so ein Bugatti wäre stärker, oder wäre der Social Proof durch, durch Menschen besser? Oder ist es ein Zusammenspiel aus beiden?
Erstens kommt drauf an, das kannst du gar nicht so pauschalisieren.
Ja.
Zweitens, was ist der Bugatti? Nichts anderes ist, oder Private Jet oder fettes Haus, was ist das? Nichts anderes ist eine limitierte Ressource, die sehr hart zu erreichen ist, oder du musst dafür enorm Aufwand betreiben vorher, damit dir das gehört. Selbst wenn du das Geld hast, kannst du nicht einfach so zu Bugatti gehen oder dir einen Bugatti holen. Beim Privatjet, da musst du mehrere Millionen lassen. Ich meine, beim Bugatti auch, aber nicht so viel wie bei den meisten Privatjets. So. Oder genau das Gleiche bei einem Haus. Also das heißt, du zeigst ja nichts anderes als, hey, ich habe die Kapazitäten, etwas extrem Limitiertes zu bekommen und ich kann auch beweisen, dass es meins ist. Ja, weil ich meine, du könntest ja wahrscheinlich auch einen Bugatti mieten oder so. Geht bestimmt für einen Tag oder so, aber das würden die Leute halt sehr schnell rausfinden. Und dadurch, dass du halt zeigst, dass es tatsächlich dir gehört, zeigst du halt natürlich auch, okay, hey, ich bin in der Lage, eine extrem limitierte Ressource zu besitzen, die sehr hart zu bekommen ist. So. Und das macht mich besonders, weil das kann nicht jeder. Damit stehst du ja automatisch raus. Ich meine, jeder kann Bilder machen mit Frauen so und auch oder Karten spielen und so weiter und so fort. So.
Ob du es glaubst oder nicht, das ist nicht der Fall.
Also ist mir klar, es gibt natürlich gibt es Männer, die damit Probleme haben und die dann von sowas halt angesprochen sind und die das wahrscheinlich auch gerne können würden oder die halt vielleicht irgendwie sich unsicher fühlen um Frauen herum oder so und vielleicht noch irgendwelche Mindset-Issues haben oder ein Kindheitstrauma oder so, whatever. Oder ihre eigene Unsicherheit einfach in die Welt projizieren und deswegen damit Probleme haben. Und natürlich kann es denen dann helfen. Ne? Okay. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich oder können diese Personen dann auch dadurch natürlich sich angesprochen fühlen. Das kommt natürlich auf deine muss hat das und das ist das A und O. Du musst wissen, was deine Zielgruppe will. Was die nachts nicht schlafen lassen will. Weil wenn du eine kognitive Dissonanz hast, dann bekommst du Branding-Fehler. Ja? Also wenn du Versprechen in die Welt pumpst, ja, die wir nicht glauben oder die wir nicht verstehen. Glauben entweder, weil sie nicht authentisch sind oder die zu kompliziert sind, dass wir sie nicht verstehen. Ja? Dann werden wir nicht Kunden. Ja? So.
Weil es einfach nicht relatable ist?
Kennst du auch Colgate, oder? Kennst du Colgate? Was ist Colgate?
Du meinst die Zahnpasta, ne?
Ich gehe davon aus, weil wir kennen ja nichts anderes als Colgate. Ja. Was würdest du von Essen halten, wo das Colgate-Logo drauf ist?
Ja, absolut gar nichts. Das ist ja der Kontext. Exakt.
Genau. Ja, aber genau das hat Colgate 1982 mal versucht. Die haben Tiefkühlkost rausgebracht. Mit Colgate, also als Colgate. Absoluter Branding-Fehler. Haben sie nach 6 Monaten oder so eingestellt, weil es nicht funktioniert hat.
Mhm. Die größten Marken fokussieren sich auf das Branding, anstatt auf Direktmarketing. Was hältst du davon? Also angenommen, wir haben jetzt sowas wie Porsche. Wenn du an Porsche denkst, denkst du an irgendwas Exklusives. Wenn du an Lamborghini denkst, denkst du an irgendwas Exklusives. Wenn du Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich habe es irgendwo gelesen und ich fand es absolut genial. Ich will nicht da Werbung machen, wo jeder Werbung macht. Was hältst du davon?
Das ist eine Aussage out of context letztendlich, weil auch die großen Marken fokussieren sich auf Direktmarketing. Zum Beispiel schickt dir Porsche regelmäßig Einladungen, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Porsche hast, dass du auf die Rennstrecke zum Beispiel mit denen fährst und da das neue Porsche-Auto ausprobieren kann. Lamborghini genauso, Ferrari genauso, Bugatti auch so. Jede einzelne Marke macht Direktmarketing. So, was die meisten halt, jemand, der kein Porsche hat, der bekommt das natürlich nicht mit, sondern der sieht vielleicht die Porsche-Werbung im TV oder auf YouTube oder so, wo der neue Porsche von irgendeinem Male-Model Mitte 40 gefahren wird in den Bergen von Mallorca. Ne? Und das bekommt man halt mit. Das ist aber nichts anderes als, man könnte jetzt sagen Branding, aber auf der anderen Seite ist es auch First Touch, weil es dafür sorgt für eine mentale Verfügbarkeit. Und irgendwann mal solltest du deine Käuferkategorie wechseln, zum Beispiel, weil du bist selbstständiger und machst mehr Geld und so weiter und so fort und hast irgendwann genug Geld, dir einen Porsche zu holen, was auch viele Leute halt machen und sagen, hey, endlich meinen ersten Porsche, dies, das, jenes. Dann, meine Freund, dann geht es nämlich dahin, dass du irgendwann mal vor 10, 15 Jahren eine Ad gesehen hast, die dir das war der erste Touchpoint, die dieses mentale Bild hier oben eingepflanzt hat, dass Porsche was Besonderes ist oder dass Lamborghini was Besonderes ist oder. Die beste Werbung ist übrigens, dass man dein Produkt in Action sieht, ja. Also zum Beispiel Lamborghini ist, die beste Werbung für Lamborghini ist, dass die Dinger in Monaco rauf und runter fahren und vor den Hotels stehen und dass irgendein 8- oder 10-jähriger Junge das sieht und denkt sich, okay, irgendwann, wenn ich groß bin, will ich auch mal so ein Auto haben. So, was sorgt nämlich dafür, dass aus 100.000, der sowas sieht, sich dann tatsächlich 20, 30 Jahre später aus diesem Grund irgendwann mal ein Lamborghini kauft. Und das nicht nur mit Lamborghini, sondern mit allen Produkten überhaupt. Ja, deswegen hat McDonald's das Happy Meal erfunden, weil je früher du einen Kunden an die Marke heranbringst, desto größer ist der Customer Lifetime Value. Ja? Und deswegen, das Happy Meal ist nichts anderes als ein Einstiegsprodukt um den Bestandskundenwert zu erhöhen, weil je länger die Leute Kunde bei dir sind, desto mehr Customer Lifetime Value hast du am Ende des Tages. Ja. Das ist egal, ob Automarken oder nicht. Und deswegen, Branding ist für mentale Verfügbarkeit super wichtig, weil wenn du irgendwann mal das Problem hast, dass du an die Lösung denkst, wo du die höchste mentale Verfügbarkeit hast, ja. Woran denkst du an Zahnpasta? Einige Leute sagen Okagate, die anderen sagen Elmex. Je nachdem, woran du denkst, die Marke hat einen besseren Job gemacht, bei dir die mentale Verfügbarkeit am stärksten zu erhöhen. Und was machst du dann, wenn du Zahnpasta brauchst, eventuell? Also wenn du jetzt nicht irgendwie, oder dann gehst du da hin und guckst halt einfach nach der Zahnpasta, die höchste mentale Verfügbarkeit hat. So. Dafür brauchst du aber physische Verfügbarkeit in den Läden. Wenn ein Konkurrent zum Beispiel nicht da ist, dann guckst du, okay, was steht daneben im Regal? Du guckst nicht, was steht ganz nach unten, ja? Weil du bist nicht die Kategorie Käufer, die nach dem günstigen Produkt guckt, weil du hättest so oder so Colgate gekauft. So. Das günstige Produkt ist immer unten. So. Deswegen geht es darum, mentale Verfügbarkeit hochzuhalten und dann natürlich auch physische Verfügbarkeit. So. Und der andere Punkt ist noch, wo der Kontext halt fehlt. Große Marken, die sind große Marken, weil sie Evolution sind. Das ist das Gesetz der Evolution. Coca-Cola ist über 150 Jahre alt. Das heißt, hat 150 Jahre Vorsprung, hat Generation, unsere, die letzten drei Generationen, unser Großopa kennen Coca-Cola, ja? Weil die diese mentale Verfügbarkeit gemeistert haben und weil sie an den Punkt angekommen sind, wo die ganze Welt Coca-Cola kennt. Und es bringt ihnen nichts mehr in Werbung auszugeben, weil sie sind an dem Punkt angekommen von diminishing returns. Würden sie jetzt mehr in Werbung noch ausgeben, würden sie nicht mehr Absatz machen. Sie würden nicht mehr verkaufen. Weil sie sind, egal wo du bist auf diesem Planeten, egal in welchem Restaurant du bist, überall gibt es Coca-Cola. Es ist das meist physisch verfügbare einzelne Produkt von einer Marke auf der Welt. Egal in welchem Land du bist, es gibt einen Distributor für Coca-Cola. Und deswegen bringt es für Coca-Cola nichts mehr in Werbung auszugeben, sondern Coca-Cola, was macht Coca-Cola stattdessen? Kauft andere Marken auf. Gatorade, Fanta, ja, ich glaube Bon Aqua, Wasser, alle möglichen Sachen, weil sie dadurch in der Gruppe mehr Umsatz machen, als dass sie, es bringt nichts mehr für sie, mehr an Coca-Cola auszugeben, als diese 12 Milliarden, die sie eh schon in Werbung ausgeben. Aber es bringt nichts mehr für die vielleicht 20, 30, 50 Milliarden auszugeben in Werbung, weil sie würden nicht mehr Umsatz mit Coca-Cola machen, weil sie halt so viele Marktanteile schon haben.
Das erinnert mich an einen Satz, den du in einem Interview gesagt hast: Be so good, so they can't ignore you. Was ich meinen Klienten sage, wäre so gut, dass sie dumm wäre, wegzugehen. In diesem Kontext, wenn es um Brand Building
Gilt übrigens
geht.
auch für, das gilt auch übrigens, ja, genau, also genau, das gilt exakt für Männer als auch für Frauen.
Wenn es um Brand Building geht, wie würdest du. Angenommen, du wärst jetzt in einer Situation, wo du dich neu erfinden müsstest, eine komplett neue Persona in der Öffentlichkeit zeigen müsstest oder eine Brand aufbauen müsstest. Ich will jetzt keinen Blueprint haben, die exakten Schritte, sondern mit was für einer Mentalität würdest du da rangehen, um eine Brand oder eine Persona aufzubauen, eine Personenmarke aufzubauen, die so gut ist, dass alle anderen Leute sich denken, okay, ich muss da hingucken, es geht nicht anders. Was für ein Mindset müsstest du haben?
Naja, du brauchst halt irgendwie eine Historie. Also du brauchst halt Attribute, die für Believability sorgen. Deswegen kannst du halt nicht kann nicht jede Person, deswegen kann nicht jeder Grant Cardone sein, deswegen kann nicht jeder Tai Lopez sein oder deswegen kann nicht jeder Andrew Tate sein. Du musst erstmal the hard work im Vorfeld machen, ja, und dann kannst du das leveragen, dann kannst du die Sachen hervorheben. Aber du kannst nicht jede Person hat das Zeug dazu. Also überhaupt nicht. Das ist ja auch genau das Gleiche bei Künstlern, ja. So, Popstars zum Beispiel. Was sind Popstars? Das sind auch spezielle Personen, die Kombination haben aus Fähigkeiten, also aus mehreren Fähigkeiten, die sehr schwer zu replizieren sind für den durchschnittlichen Musiker. Ja? Für jeden Popstar gibt es 10.000 Künstler, die vielleicht besser sind in der Musik oder vielleicht kreativer sind, aber die können vielleicht nicht tanzen, die können vielleicht nicht reden, die sind vielleicht nicht mutig, die haben vielleicht keinen Mass Appeal. die haben keine Ausstrahlung, haben kein Charisma. Ja? Das heißt, du musst schon ein gewisses Package mitbringen, um als Personenmarke funktionieren zu können. Und dann kannst du das acceleraten, also dann kannst du das hervorheben. Aber wenn du dieses Package nicht hast, dann kannst du keine Personenmarke werden.
Wie würdest du das Package definieren?
Ja, kommt, es kommt drauf an. Also es, wie gesagt, es kommt drauf an.
Nehmen in welchem wir Markt du
bist. Es kommt wirklich drauf an, in welchem Markt du bist. Ganz ehrlich, es kommt drauf an, welchem Markt du bist, weil jeder Markt ist guckt zum Beispiel nach anderen Attributen. Ja? Ja. Genauso mit Schauspielern. Es gibt Schauspieler, die sind laut, es gibt, oder wenn du The Rock mit George Clooney vergleichst, zwei ganz verschiedene Typen, ja. Oder Brad Pitt, ja, oder Leonardo DiCaprio, ja, Orlando Bloom. Ganz, ganz unterschiedliche Typen. So, Chris Hemsworth. So, also es kommt drauf an auf dem Markt, genauso wie es mit Popstars drauf ankommt. So. Lindsay Sterling zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Violinkünstlerin, ja. Aber sie ist die einzige Violinkünstlerin, die tanzt und Violine gleichzeitig spielt, ja. Und zu Popmusik etc. pp. Normale Violinkünstler sehen wie aus. Die stehen auf der Bühne, spielen ganz ruhig und dann kommt sie und tanzt und hat total ausgefallene Kleider an und so weiter und so fort. Mal ein ganz konträres Beispiel. Ja?
Mhm. Alex Hormozy, den kennst du wahrscheinlich, der ist in den letzten Monaten auch ziemlich aufgepoppt, hat gesagt, dass gutes Unternehmertum eine Kombination aus mehreren Fähigkeiten ist. Und er hat sich selbst als Beispiel genommen, dass er erstmal selbst ein Gym geleitet hat, dass er dann besser im Sales wurde, dass er dann same Sales Team geleitet hat und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das, was du jetzt gerade auch sagst. Es ist die Kombination aus mehreren Dingen, die dich zu einer erfolgreichen Personenmarke macht. Angenommen, wir würden jetzt jemanden nehmen, der im Coaching-Markt ist. Dann ist es ja die Person plus die Art und Weise, wie diese Person spricht. Plus die Art, die Menschen, die um dieser Person drumherum sind. Plus die Statussymbole und so weiter und so fort. Habe ich das richtig formuliert?
Definitiv, ja. Zusammenspiel mehrerer Faktoren, ja.
Okay, gut. Dann lass uns mal kurz einen Switch machen zu einer ganz anderen Frage. Was heißt es für dich, ein Mann zu sein? Erstmal ganz grundsätzlich.
Ja, du kommst als Mann, als unbeschriebenes Blatt auf die Welt, ja. Mhm. Und als Mann musst du performen, um in dieser Welt was zu erreichen. Ja. Mhm. Das ist A und O, würde ich sagen. Und dementsprechend solltest du, egal was du als Mann machst, du solltest halt dich dazu committen, egal ob du jetzt für jemanden arbeitest oder selbstständig bist, egal was. Das, was du tust, sollte immer aus purer Intention getan werden und dass du Verantwortung für dich und andere übernehmen kannst. Und dementsprechend idealerweise die Welt zum Besseren veränderst durch deine Taten. Je nachdem, was du machst und wie du es machst, aber dass du einen positiven Impact auf andere hast. Völlig egal, wie viele Menschen es sind. Ob es jetzt 10 sind oder 10.000 oder 100.000 oder 100. Ist natürlich begrenzt bei deinem Einfluss, aber dass du das hast. Und man sollte auch immer Ambitionen haben und nach etwas streben. Ja? So. Und das ist, glaube ich, für mich die kurze Antwort darauf.
Also ich meinen Klienten immer sage es, hör zu, und du als Mann, wenn du nicht performst, niemand wird dich sehen. Weil du kommunizierst konstant mit den Dingen, die du tust, wer du bist und was du machst. Und ich nutze halt oftmals den Vergleich vom Unternehmertum, weil als Unternehmen, du musst dich ja auch irgendwie repräsentieren, aber das Gleiche tust du auch als Mensch. Mit jeder Aktion, die du hast, selbst mit jedem Wort, was du von dir gibst. Und es bringt mich zu was anderem, und zwar zu der Reputation. Also, wie nehmen dich Leute wahr? Wenn, und jetzt geht's mehr um dich als Person. Wenn ich an Raoul denke, denke ich an diese Person, die hinter den Leuten steht, weißt du? Die so ein bisschen die Fäden zieht und er im Dunkeln ist und das Ganze managt, das ganze Plan, dieser Stratege, weißt du? Würdest du sagen, dass diese Fremdwahrnehmung beabsichtigt war irgendwo, dass dein Branding beabsichtigt war oder dass du das einfach so als Konsequenz bekommen hast, dieses Bild?
Na, als Mann wirst du nicht danach beurteilt, wer du bist, sondern das, was du tust, so, ne? Und dementsprechend ist es halt das Symptom von dem, was ich getan habe.
War es eine Absicht?
Who knows? You will
Okay.
never know.
Okay, gut. Dann eine Frage. Du bist ja seit 5 Jahren verheiratet. Erstmal Glückwunsch dazu. Wie kam es dazu? Wie hast du, bevor du dich dazu entschlossen hast zu heiraten, wie hast du das ganze Dating-Ding gesehen? Hast du dir gesagt, ich will das erstmal aus meinem System haben, oder warst du so, okay, ich will eine Frau haben, ich will die haben und mich dann 100% aufs Unternehmertum fokussieren und auf die wichtigen Dinge?
Ich würde mal so sagen, ich meine, ich habe früh geheiratet, aber ich habe auch früh mit allen anderen Sachen angefangen. Und insofern habe ich viel gesehen, viel erlebt und hatte halt zu dem Zeitpunkt dann entschieden, das ist die richtige Frau für mich. Und ich habe noch andere Prioritäten in meinem Leben, also nicht nur Frauen. Und die waren lang genug meine Prioritäten. Und ja. Fertig. Haken dran gemacht.
Okay, also es war mehr so ein Ding, was du von der Checkliste einfach abhaken wolltest und dir gesagt hast, okay, es gibt Wichtigeres, um
Ja,
dich einfach aufs Konzentrieren.
ich meine, wenn du die richtige Frau findest, dann solltest du auch einen Haken dran machen. So ist es ja nicht. Ich würde sagen, meine Frau sieht extrem, extrem gut aus. Und ja, also sieht und nicht nur sieht gut aus, sondern hat auch muss man auch dazu sagen. Aussehen ist nicht nur das eine. Ich meine, es gibt viele hübsche Frauen auf diesem Planeten. Das andere ist auch, dass die von Einstellung auch genauso gut ist. So, und dann, wenn das passt, dann zwischen Mann und Frau, wenn du auch der richtige Mann bist, dann für sie, dann go for it, ja.
Was sind die Eigenschaften, wo du sagst, okay, das braucht eine Frau bei einem Typen, der viel macht? Natürlich ist es irgendwo auch individuell. Doch, was sind die Dinge, auf die du geschaut hast, bei ihr zum Beispiel?
Boah, abgesehen von einem gepflegten Aussehen halt, das mal über die, weil da habe ich auch eine, ich habe halt keinen geringen Standard, sagen wir es mal so, aber ich erwarte auch, dass meine Partnerin keinen geringen Standard an mich hat, insofern ist das auch ganz gut, deswegen können wir das beide haben, also Aussehen schon mal geklärt, aber es geht halt auch darum so, dass die Einstellung halt stimmt so. Sie weiß, was für ein Typ Mann ich bin so. Und wo ich im Leben hin will, wo was ich möchte, was die Rollenverteilung ist. Mann sollte Mann sein und Frau sollte Frau sein. Was heutzutage halt oft verwechselt wird irgendwie. Und unter dem Narrative kommt, das ist modern und das ist, wir sind im 2022 und das ist alles richtig so. Aber wenn man guckt, dann gibt es mehr Scheidungsraten als je zuvor und etc. pp. Und viel mehr unglückliche Partnerschaften als vorher. So, wo es mehr Tradition gab. Also ich denke schon, dass Tradition wichtig ist und woher kommt diese Tradition? Was ist Tradition? Nichts mehr als ein bewiesenes System. So, man könnte jetzt sagen, okay, wir sind in einem neuen Zeitalter und es gibt halt ein neues System. Das ist ja das, was viele verfechten wollen. Aber auf der anderen Seite, ey, es sieht doch aus, dass dein System nicht funktioniert so wirklich, so. Und das alte System funktioniert, hat sich ja ohne, mit Grund bewiesen. Weil es wird nichts anderes gerade versucht, als ein neues System zu machen. So, und wer glaubt, es zu tun, der kann es gerne tun und wenn nicht, dann nicht. So. Aber wie gesagt, ja.
Also wie so eine Pendelbewegung. Das geht ja in ein Extrem erstmal, dann geht es in das andere Extrem und es pendelt sich an einem Punkt ein. Weil genauso gibt es jetzt diese Gegenbewegung, die sagt, okay, das muss Hardcore-Tradition sein und es muss ganz genau so sein, wie es damals war. Ich finde es ziemlich interessant, dass du darüber redest, weil ich habe, glaube ich, keinen Podcast, kein Interview, keine Speech gesehen oder gehört, wo du über diese Themen redest. Deswegen ist es ganz interessant, diese Sichtweise, diese Perspektive auch von dir zu haben. Wenn wir über Tradition reden, dann das Erste, was mir einfällt, sind Kinder. So ein bisschen Legacy. Weißt du? Hast du einen Kinderwunsch? Hast du eventuell bereits Kinder?
Definitiv Kinderwunsch, aktuell noch nicht. Ich war vor ein paar Jahren mal Stiefvater für ein paar Jahre, weil ich hatte eine Freundin, auch die ein Kind hatte und da war ich dann für ein paar Jahre Stiefvater, habe da Schwimmen beigebracht, Laufen etc. pp. Hatte da meine Erfahrung, du wirst sehr schnell erwachsen damit. Und nee, aber aktuell habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt keinen Kinderwunsch, nein. Aber schließe ich nicht aus für die Zukunft.
Denkst du, du könntest genauso performen wie jetzt im Business? Genauso viel machen? Weil du wirkst nicht wie eine Person, die langsam machen will. Du wirkst wie eine Person, die einfach mit dem Kopf durch die Wand fährt und sagt, ich will mehr und ich will weitermachen und es muss sein.
Ich langweile mich schnell. Also bedeutet, ich brauche halt irgendeine Stimulation immer für meinen Kopf.
Ja.
Weil ansonsten gehe ich unter in absolute Langeweile. Und das geht halt nicht. Also dann suche ich mir eh immer irgendwas. Also ich kann einfach nicht ruhig sein. Auf gar keinen Fall. Ich brauche eben eh immer eh irgendwas. Und ich brauche was. Und zweitens sehe ich halt auch den Sinn des Lebens nicht darin, meine Zeit auf meiner Couch oder irgendwo zu verschwenden, wenn ich meine Ideen materialisieren kann in dieser realen Welt, solange ich noch die Lebenszeit dafür habe. So what be it? Ich finde es absolut sinn- und zwecklos, sich also seine Zeit zu verschwenden, die man auf diesem Planeten hat. Wofür? Also macht absolut gar keinen Sinn für mich. Ist kompletter Nonsens und nicht meine Welt. Insofern, egal was ist, ich finde immer irgendetwas, ich werde immer irgendetwas finden, was mich challenged, was mir Stress gibt, weil ich brauche halt eine gewisse Art von Stress, um Gas zu geben. Und auf der anderen Seite, ich habe genügend Energie. Ja? Ich habe genügend Energie und ich habe genug Energie, um zwei, dreimal am Tag Sport zu machen und das mache ich auch. Weil selbst dann wird mir langweilig. Mir reicht es nicht aus, mich nur im Business zu challengen, sondern muss auch mich körperlich challengen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich regelmäßig Sport mache, dann werde ich eine ganz ungemütliche Person. Und weil einfach die Energie, die ich immer drin habe, die bleibt dann drin, staut sich auf. Und das ist auch nicht gesund. Deswegen muss ich halt noch extra viel Sport machen. Und das macht mich happy. Ich bin super happy und sehr glücklich. Ich habe ein großartiges Team, habe super Führungskräfte. Wir haben geile Produkte, geile Lösungen. Ich habe geile Geschäftspartner. Und kann sagen, dass ich mir ein geiles Leben gebaut habe. So, und wenn es jetzt morgen vorbei wäre oder so, no regrets. Scheiß drauf. Wäre blöde für wahrscheinlich die anderen, aber und ich habe, das heißt nicht, dass ich nicht noch viel vorhabe. Aber auf der anderen Seite, ich weiß, was ich will. Ich weiß, wie mein Leben auszusehen hat, damit es geil ist. Und genau das mache ich. Und kann sagen, dass ich sehr erfüllt bin. Ja? Ich bin erfüllt und habe ein geiles Leben.
War das bei dir als Kind genauso, dass du die ganze Zeit irgendwas machen musstest oder gar
Absolut
nicht?
nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe davon geträumt, eines Tages in dieser Position zu sein als Kind und zu sagen zu können, ich gestalte mein Leben so, wie ich es haben möchte und nicht so, wie es gerade ist. So. Und da kommt definitiv auch eine Menge her. Ich war als Kind immer ein bisschen anders. Ich war als Kind hatte meinen eigenen Kopf und ja, und daher kommt auch dieser Wille, ne?
Gab es irgendein Event, was dich dazu gezwungen hat, eben so stark in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ich will in diese Position gehen?
Ja, klar, definitiv. Es gab einige Events, ja. So, nicht nur eins, sondern viele Events. Irgendwann habe ich halt realisiert, so, es gibt niemand da draußen, der mir hilft, oder niemand da draußen, der mir quasi das Leben gibt, was ich gerne haben möchte. Aber ich habe zwei Hände und ich habe einen Kopf. So, und ich kann es benutzen. Ich kann das, was mir vorschwebt, materialisieren. Ja. Alles, was ich dazu bringen muss, ist Konsistenz. Konsistenz, day in, day out. Ein System schaffen, ja. Ein System, wie ich etwas erreiche. So. Weil du kannst das Ziel haben, dass du entweder 10 Kilo Muskelmasse haben willst oder das Ziel, 10 Kilo abzunehmen. Ja. Und du gehst dann zum Sport und guckst jedes Mal auf die Waage und siehst, dass es halt nicht 10 Kilo weniger sind. Oder du entwickelst das System, dass du weißt, okay, um 10 Kilo abzunehmen, muss ich mindestens so und so viele 1000 Kalorien verbrennen. Das bedeutet, ich muss mindestens drei, viermal zum Sport gehen. Ich muss regelmäßig essen, aber ich darf zum Beispiel bestimmte Sachen oder ich muss auf bestimmte Sachen eine Zeit lang verzichten. Ich muss mehr Protein zu mir nehmen, ich muss genügend Fette zu mir nehmen und ein bisschen weniger Kohlenhydrate vielleicht. Ja? Ich muss vielleicht noch laufen oder auf den Stepper gehen, ich muss gucken, dass ich meine 5.000 bis 10.000 Schritte habe. Ich möchte Erfolg im Business haben, okay, dann muss ich jeden Tag 20 Sales Calls machen oder so. Weil wenn ich das nicht mache, dann komme ich auch nicht zum Ergebnis. Ich möchte besser mit Frauen sein, okay, dann muss ich eine gewisse Anzahl von Frauen ansprechen. Wo du gerade das Beispiel gebracht hast. Viele Männer sagen, okay, ich kann nicht so gut um Frauen. Ja, mit wie vielen Frauen hast du denn gesprochen? Ja, ich habe zwei Frauen gesprochen und im Club und die haben beide kein Interesse gezeigt. So, okay, ja gut, dann musst du halt, sprich mal mit 100 Frauen. Setz dir das Ziel. Ich gehe jeden Tag aus und spreche jeden Abend mindestens mit 3, 4, 5 Frauen oder so. Oder ich suche mir die am besten aussehen aus im Club und sprich die an. So, irgendwann Routine, irgendwann, und du bekommst die Erfahrung und irgendwann weißt du, okay, wie du zu reagieren hast und dass es auch nur Menschen sind mit Flaws und Unsicherheiten und dass du eventuell als die Schönheit überfliegen lässt und dich verunsichern lässt am Anfang und irgendwann merkst du, okay, das sind einfach ganz normale Menschen, wie wir alle und behandelst sie auch so, nicht als irgendein extraterrestrisches Wesen, ja, als Alien quasi, was dann auch bei den Frauen Unsicherheit einbringt, weil du bist dann nicht in deiner Maskulinität, du bist dann halt, warum lässt du dich einschüchtern von einer hübschen Frau? Sollte das das Gegenteil sein? Sollte dich motivieren, oder? Auf jeden Fall, du brauchst halt ein System für all diese Sachen, worauf ich hinaus will. Und das habe ich dann irgendwann begriffen und als ich dann 18 war, Gas gegeben.
Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie viele Mädels sliden in deine DMs.
Ist das oft? Ich glaube gar keine, niemand, null.
Okay. Mhm. Krass. Ja. Alright. Das letzte, worüber ich mit dir reden wollte, weil es die Zeit noch hergibt, sind deine sekundären Interessen, also Dinge, die du machst, von denen die meisten Leute nicht wissen. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich gucke Anime, ne, ich lese Manga super gerne. So, was wär's bei dir?
Bei mir, mein Hobby ist Real Estate. Das heißt, Wohnungen, die ich gerne oder Häuser auch, die ich komplett die ich kaufe und dann komplett renoviere.
Hast und du selber?
Ich selber nicht, nein, aber dafür habe ich nicht die Zeit. Aber ich mag diese oder ich sehe etwas und ich muss allem meinen eigenen Touch geben. Egal was es ist, ich brauche was ganz, darf halt nicht sein wie Standard. Nicht wie Average. Extension myself, so. Und das ist genau das gleiche auch für Apartments zum Beispiel. Ich kaufe Apartments, design die dann halt mit einem Design-Team und sag, was ich haben möchte und was nicht. Und dann besorge ich einen Contractor und mache das besser und, dann vermiete ich oder verkaufe ich die halt danach zum Premiumpreis. Aber es ist halt auch, wie gesagt, meine Kreativität braucht irgendwas, also oder braucht sowas auch. Mir gefällt das total gut. Ich mag schöne Apartments, luxuriöse Apartments zu designen, auszustatten. Und dann das, der Weg ist das Journey und oder ist die Journey und dann hast du die und dann bist du fertig, denkst du, okay, endlich fertig. Währenddessen denkst du dir, oh Gott, wenn das fertig ist, dann erstmal nicht mehr, dann bist du fertig und dann kommt wieder das Nächste. Das ist wie eine Sucht. So, das mache ich. Und ansonsten, glaube ich, weiß jeder, was ich tue. Es ist halt jetzt kein Geheimnis, weil ich habe jetzt keine ausgefallenen Sachen oder Anime gucken oder so, ist jetzt nicht meins. Das ist jetzt it.
Okay, ey, war ein super Interview. Ich danke dir vielmals.
Danke dir für das Interview.
Wo findet man dich?
Instagram, @RaulPlickert, alles zusammengeschrieben und da findet man mich.
Achtet darauf, dass es nicht dass es nicht die Fake-Accounts sind, weil er hat gefühlt 50 Fake-Accounts, das ist unglaublich.
Genau, danke für den Hinweis, das stimmt, deswegen @RaulPlickert zusammengeschrieben und das war's.
Er verkauft keine Kryptos.
Ich verkaufe.
So.